Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, hast du ein Vorbild? Menschen haben ganz unterschiedliche Vorbilder. Ganz viele sagen, die meisten, Vater, Mutter oder Großmutter, die sind mir ein Vorbild. Ein anderer denkt vielleicht an Menschen, die berühmt sind, von denen vielleicht im Fernsehen berichtet wird. Ich las in einer Umfrage der Zeitschrift Stern, dass immerhin 25% der Deutschen angeben, dass Günther Jauch ein Vorbild für sie ist. Er steht damit auf Platz 11 der 200 Vorbilder der Deutschen, gleich hinter Jesus Christus, der immerhin auf dem 10. Platz steht. Auf Platz 107 steht übrigens Pippi Langstrumpf. Auf Platz 173 Beate Uhse. Da fragen wir uns, sind das gute Vorbilder? Auch die Bibel ist voller Vorbilder. Und da haben wir wirklich gute Vorbilder. Menschen, die viel mit Gott erlebt haben. Menschen, an denen wir sehen, es lohnt sich zu glauben. Es lohnt sich, den Weg mit Gott zu gehen. Wir haben zum Beispiel im Hebräerbrief im 11. Kapitel ein ganzes Kapitel voller Vorbilder aus dem Alten Testament. Und ein Vorbild, was da erwähnt wird, ist Abraham. Abraham, er war sozusagen der erste Israelit. Von ihm ging das Volk Israel aus. Und er ist ein besonderes Glaubensvorbild. Nicht nur im Hebräerbrief, wir haben das auch bei Paulus, lest mal nach, Römer 4 und Galater 3, viele lange Verse, wo Paulus darüber schreibt, wie Abraham sozusagen das Vorbild des Glaubens aus dem Alten Testament ist. Und darum ist das Thema unserer neuen Predigtreihe, die heute beginnt, Abraham als Vorbild für den Glauben. Wie kann uns Abraham ermutigen zum Glauben? Es ist ja manchmal gut, wenn man nicht nur so allgemein hört, ja, Glauben heißt das und das, sondern an einem konkreten Beispiel sieht, das bedeutet Glauben. Und die erste Geschichte, die wir heute haben, ist die Geschichte, wo Abraham berufen wird, 1. Mose 12, die Verse 1 bis 4a. Kurze Vorbemerkung dazu, vielleicht denkt jetzt jemand, wenn jemand den Text hört, der letzte Woche hier war oder den Gottesdienst gehört hat, kennen wir doch irgendwie, war doch da schon mal Predigtext. Richtig, das war ganz interessant, Karin Wirth, die letzten Sonntag gepredigt hat, und ich, wir haben unabhängig voneinander uns vorbereitet und haben kurz bevor ich in Urlaub gefahren bin festgestellt, huch, wir haben ja einen gleichen Text. Da konnte man nichts mehr ändern, da war das so. Aber wir haben dann gedacht, okay, vielleicht möchte Gott dieser Gemeinde durch diesen Text besonders jetzt etwas sagen. Darum also heute noch einmal 1. Mose 12. Da lesen wir. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Amen. Ja, schon gleich am Anfang, die ersten Verse der Abraham-Geschichte, sehen wir, wie Abraham ein Vorbild für den Glauben ist. Nämlich, indem er Gottes Ruf folgt und aufbricht. Das ist also das Erste. Glauben heißt aufbrechen. Und vielleicht, wie gesagt, ist das gerade ein Thema, was für uns heute besonders wichtig ist. Ich habe den Eindruck, so durch die Corona-Zeit sind viele in so eine Art Lethargie verfallen, so, ja, ist ja alles so, ja, das Haus verlassen und überhaupt alles so schwierig. Und da ist es gut, dass wir das nochmal neu hören. Glauben heißt aufbrechen. Was bedeutet das für Abraham? Was bedeutet das für uns? Schauen wir uns das genauer an. Das erste dazu, brich auf, auch wenn es unbequem ist. Brich auf, auch wenn es unbequem ist. Abraham musste seine Heimat verlassen. Alles, was ihm vertraut war. Die Heimat, wo er wohnte, die Freunde, die er hatte, die Straßen und Wege, die ihm vertraut waren. Und er konnte nicht mal kurz bei Google Earth oder Maps nachgucken, wie es da jetzt aussieht. Nein, er musste alles zurücklassen. Und ich bin ziemlich sicher, das ist ihm nicht leicht gefallen. Das ist ja nicht einfach so, einfach alles zurücklassen. Ich habe das öfter schon erlebt, bin das eine oder andere Mal schon umgezogen. So der erste große Einschnitt war für mich nach dem Abitur. Da hatte ich den Eindruck, ja, Schule ist Theorie, Studium ist wieder Theorie. Als Theologiestudent musste man damals auch noch keinen Wehrdienst oder Zivildienst machen. Aber ich dachte da, nee, Gott will, dass ich irgendwas Praktisches mache. Und er will auch, hatte ich das Gefühl, dass ich mal woanders hingehe. Nicht? Also ich bin groß geworden, Bonn-Bad Godesberg. Da gab es eine Hauptschule, eine Realschule, 7 Gymnasien, etwas einseitig geprägt. Dachte ich, na, wo gehst du hin? Gehst ins Ruhrgebiet. Habe ich dort Zivildienst, Arbeit mit geistig Behinderten gemacht. Es war für mich schwer, damals so alles Vertraute loszulassen und so die schöne Umgebung und die Leute und die Gemeinde und alles, was ich so kannte. Und da kann ich so ein kleines bisschen nachvollziehen, wie es dem Abraham ging. Und wer das auch schon mal erlebt hat, so wirklich alles zurückzulassen, und bei mir war ja noch sehr harmlos, viel mehr bei Abraham, aber wer das schon mal so erlebt hat, der kann das vielleicht auch so ein bisschen nachfühlen. Mancher hat auch Angst, dass das mal auf einen zukommt. Ich höre das immer wieder von älteren Menschen, wie groß die Angst ist, irgendwann nicht mehr alleine zurechtzukommen und in ein Heim gehen zu müssen. Und das ist oft so ein Trauma, was fast so über einem schwebt. Nun geht es hier bei Abraham nicht um einen Umzug aus beruflichen Gründen oder Altersgründen, sondern es geht um eine Berufung. Gott ruft Abraham heraus aus allem Vertrauten. Gott sagt, jetzt ist was Neues für dich dran. Wir erleben das auch heute, dass Gott Menschen herausruft aus allem Vertrauten. Zum Beispiel Menschen werden berufen in die äußere Mission. Wir hatten vor kurzem hier das Missionsfest mit Indi Camino. Da haben wir von Missionaren gehört, die sagen, wir verlassen alles und gehen nach Südamerika. Nicht, weil sie gedacht haben, da lässt sich besser leben. So wie vielleicht mancher nach Mallorca auswandert oder woanders denn. Ich hörte, dass die Anzahl von Deutschen, die auswandern, steigt. Nein, darum geht es nicht. Es geht hier darum, dass Gott beruft. Dass er beruft Menschen für ihn. Bei Missionaren, dass sie anderen von Jesus erzählen. Ich möchte mal so direkt fragen, wärst du bereit, einer solchen Berufung zu folgen? Wärst du bereit, deine vertraute Umgebung für Gott zu verlassen? Man könnte mal fragen, wie viele Berufungen sind schon an Haus und Garten gescheitert? Nun beruft Gott nicht jeden in die äußere Mission. Aber auch wenn wir hier in Deutschland sind, und Deutschland ist ja inzwischen ein Missionsland erster Klasse, auch das kann eine Berufung sein, und es kann auch eine Berufung sein, etwas aufzugeben. Ich fand es beeindruckend, wie du, liebe Nicole, uns eben erzählt hast, ja, dann habe ich mal meine Stelle reduziert, weil Gott wollte, dass ich in diesen Dienst gehe. Ist ja auch was. Überlegt mal, was heißt das für mich vielleicht? Vielleicht möchte Gott, dass ich mich von finanziellen Sicherheiten trenne, damit ich ihm, Gott, einen größeren Geldbetrag zur Verfügung stelle. Vielleicht möchte Gott, dass ich auf einen anderen Menschen zugehe, mit dem es mir schwer ist, der mich vielleicht mal enttäuscht oder verletzt hat, dass ich auf ihn zugehe. Vielleicht möchte Gott, dass ich an einer Stelle in der Gemeinde mitarbeite, wo ich ja bisher dachte, ist nichts für mich, sollen andere machen. Wir brauchen immer wieder, nicht? Technik, Kindergottesdienst, wo auch immer. Oder vielleicht möchte Gott, dass ich eine Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe, mit anderen teile. Dass ich vielleicht hier im Gottesdienst nach vorne gehe und erzähle, das habe ich mit Gott erlebt, auch wenn ich vielleicht das Gefühl habe, da komme ich nie wieder lebend auf meinen Platz zurück. Wer mit Gott lebt, der wird manchmal aus seiner persönlichen Komfortzone herausgerufen. Der muss aufbrechen, Vertrautes zurücklassen. Etwas riskieren. Viele Menschen leben nach dem Lustprinzip. Wenn mir etwas Spaß macht, dann mache ich das. Macht es mir keinen Spaß, lasse ich es wieder. Und auch Mitarbeit in der Gemeinde geschieht nicht selten nach dem Lustprinzip. Wenn mir etwas Spaß macht, mache ich es. Wenn ich Zeit übrig habe, mache ich es, sonst eben nicht. Natürlich ist es gut, dass wir Dinge tun, die zu unseren Gaben passen. Und das, was wir können, was Gott uns, wo Gott uns Gaben gegeben hat, da macht das auch oft mehr Freude. Also nicht so, wie man vielleicht manchmal gedacht hat, geh immer den unteren Weg, nicht? Also was am schwersten ist für dich, das ist auf jeden Fall Gottes Weg. Das muss nicht sein. Aber wenn das Lustprinzip alles bestimmt, wenn das sozusagen die oberste Maxime ist, Hauptsache es macht mir Spaß, dann ist es auch schief. Also wenn ich den Abraham gefragt habe, hast du mal Lust, alles zurückzulassen, hätte er bestimmt nicht gesagt, auf ja, habe ich immer schon von geträumt. Nein, es war bestimmt schwer für ihn. Mein leider verstorbener Mentor, der mich lange begleitet hat, Pfarrer Jürgen Blunk, der auch hier schon mehrfach gepredigt hat, er hat mir mal erzählt, was für ihn der entscheidende Schritt war zu einem verbindlichen Jesusglauben. Er besuchte damals das Weiglerhaus, ein Jugendhaus in Essen. Manche kennen den Jugendpfarrer Wilhelm Busch, der damals Pfarrer war. Und dieser Wilhelm Busch fragte Jürgen Blunk, ob er nicht mitarbeiten möchte in einer Jugendgruppe. Und Jürgen Blunk sagte dazu habe ich keine Lust. Wilhelm Busch fragte zurück, machst du eigentlich immer nur das, wozu du Lust hast? Und das hat ihn getroffen. Und Jürgen Blunk hat mir erzählt, das war der Satz, durch den Gott ihm gezeigt hat, nein, er möchte einen anderen Weg gehen, er möchte verbindlich für Gott da sein. Und er ist in die Mitarbeit eingestiegen und später Pfarrer geworden. Und so fragt Jesus uns heute Morgen, fragt sie, fragt dich, machst du nur das, wozu du Lust hast? Oder bist du bereit, mir nachzufolgen? Bist du bereit, etwas aufzugeben für mich? Abraham kann uns an dieser Stelle ein gutes Vorbild sein. Fragen wir, Herr, wo möchtest du mich gebrauchen? Brich auf. Das zweite, brich auf und sei von Gott abhängig. Wenn ich anstelle von Abraham gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich gefragt, ja und, wo soll ich denn hin? Und was soll ich machen? Wovon soll ich leben? Wo soll ich wohnen? Was soll ich essen? Wie soll ich mich anziehen? Auf all diese Fragen bekommt Abraham keine Antwort. Gott sagt ihm, nur in Anführungszeichen, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Abraham ist also ganz von Gott abhängig, dass er ihm den Weg zeigt, dass er ihn versorgt. Er hat keine menschlichen Sicherheiten, keine Lebensversicherung, kein eigenes Haus. Er weiß nicht, was kommt. Er weiß nur, der Herr zeigt mir den Weg. Das weiß er. Sind wir auch so abhängig von Gott? Oder verlassen wir uns zuerst auf unsere menschlichen Sicherheiten, auf unser Geld, unsere Versicherungen, unsere Fähigkeiten, unsere Beziehungen, so wertvoll das alles ist? Wir denken ja, wir brauchen diese Sicherheiten, ja. Aber ich frage mal, hat das nicht auch Nachteile, wenn wir so menschlich abgesichert sind? Ich höre oft, dass Christen fragen, wie kann ich mehr von Gott im Alltag erleben? Ich lebe so vor mich hin, ich bin ja Christ, aber ja, wo erlebe ich Gott eigentlich so ganz praktisch? Wir werden übrigens demnächst wieder ein Seminar haben, die Einladung kommt demnächst, Abenteuer Alltag, wo es genau darum gehen wird, 4 Abende, wie kann ich Gott im Alltag erleben? Und ich glaube, eine entscheidende Frage ist, bin ich auf Gott angewiesen? Und erlebe ich vielleicht dann viel weniger von Gott, wenn ich meine, ich bin hier abgesichert? Nicht, dass man es missversteht, nicht, dass es falsch ist, etwas zurückzulegen oder Versicherungen zu haben. Haben wir als Kirchengemeinde ja auch. Aber die Frage ist, woran hängen wir unsere Sicherheit? Erleben wir vielleicht deswegen so wenig von Gott, weil wir so wenig auf ihn angewiesen sind? Wenn wir ganz von Gott abhängig sind, stellt sich die Frage, ob wir ihn im Alltag erleben, nicht mehr. Denn dann ist ganz klar, wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn jeden Tag. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich in Adelshofen bin, eine christliche Lebensgemeinschaft mit einem theologischen Seminar, wo ich gelegentlich unterrichte. Und die Leute dort, sie leben von der Hand in den Mund oder von der Gebetshand in den Mund, könnte man sagen. Sie leben von dem, was andere spenden. Wenn zum Beispiel Salat fehlt, dann beten sie um Salat. Und da passiert oft genau dieses, dass jemand Salat spendet. Ich interessiere mich zwar mehr für die Joghurts, die sie von manchem Lebensmittelmarkt bekommen, aber ich gönne jedem den Salat. Das war ein Insider. Aber in Adelshofen, da merke ich immer wieder, wie die Leute ganz konkret Erfahrungen machen, weil sie von Gott abhängig sind. Und ich habe nicht den Eindruck, sie sind unglücklicher als andere, die ein geregeltes Einkommen haben. Nun kann nicht jeder in einer christlichen Lebensgemeinschaft leben wie in Adelshofen. Und viele haben ja auch Verantwortung für Kinder, für Enkel. Als Pfarrer habe ich auch ein geregeltes Einkommen. Wie können wir trotzdem von Gott abhängig sein? Wir können zum Beispiel von Gott abhängig sein, wenn wir uns für ihn einsetzen, ihm dienen. In der Gemeinde zum Beispiel. Denn was in der Gemeinde geschieht, das habe ich ja nicht menschlich in der Hand. Ich kann zwar irgendwas machen, mich einsetzen, was vorbereiten, dieses und jenes machen, aber was daraus wird, das liegt nicht in meiner Hand. Mir geht das so, dass ich manchmal auch nicht weiß, wie geht's jetzt weiter. Zum Beispiel ein wichtiger Mitarbeiter hört auf und ich frage mich, wer soll das jetzt machen? Und ich habe schon ganz oft erlebt, dass Gott dann eine neue Lösung geschenkt hat. Und ich kenne das auch von mir selber. Fragt meine Frau, die kann das bestätigen, dass ich immer wieder frage, Herr, ja, kann ich das eigentlich überhaupt? Wie kann ich eigentlich Pfarrer sein? Und ich brauche das, dass der Herr mir immer wieder sagt, ich gebrauche dich. Ich baue die Gemeinde, nicht du. Jeder, der in der Gemeinde tätig ist, kann das erleben. Wir sind abhängig von Gott, dass er wirkt, dass er uns gebraucht, dass er uns führt, so wie er den Abraham geführt hat. Und so können wir aufbrechen, indem wir sagen, ich bin abhängig von dir, Herr, ich lasse mich von dir gebrauchen, ich möchte dir dienen. Manche denken vielleicht, ja, würde ich ja gerne tun, aber ich habe keine Zeit. Ist mir zu stressig. Ich bin sicher, Abraham hätte sich auch manchen Stress sparen können, wenn er einfach zu Hause geblieben wäre. Aber er ist gegangen, weil er Gott vertraut hat. Weil er vertraut hat, der Weg, den Gott führt, es ist ein guter Weg. Vertrauen Sie Gott? Vertraust du Gott? Viele Menschen fühlen sich heute schnell überfordert. Das schaffe ich nicht, sagen sie. Natürlich müssen wir auch aufpassen, auch als Gemeinde aufpassen, dass es für niemanden zu viel wird, dass nicht einige wenige viel machen und viele wenig oder gar nichts machen, sondern dass wir die Arbeit verteilen. Aber ich habe den Eindruck, mancher Stress ist auch hausgemacht. Weil wir meinen, wir müssen das irgendwie alleine hinkriegen. Und dann ist klar, es gibt Stress. Wenn ich meine, ich muss alles im Griff haben, dann mache ich mir selber Stress. Gott vertrauen bedeutet, Herr, ich gebe dir alles, was ich mache. Und du machst was draus. Und oft ist es ja gar nicht zuerst ein zeitliches Problem. Alle, die sagen, ich habe keine Zeit, möchte ich mal fragen, wie viel Zeit verbringst du in der Woche am Bildschirm, am Fernseher, am Computer, am Smartphone? Wie wäre es, vielleicht einen Teil dieser Zeit für Gott einzusetzen? Versuch's doch mal, sich auf das Neues einzulassen wie Abraham. Und dann können wir erleben, wir sind abhängig von Gott. Und wir können Erfahrungen mit ihm machen, die wir sonst nicht gemacht hätten. Und so bekommen wir ganz viel zurück, wenn wir Gott unser Leben schenken. Auch wenn manches unsicher ist, wir bekommen immer mehr zurück, nämlich eine lebendige Beziehung zu Gott, die bleibt für immer. Und das führt uns zum dritten, brich auf, weil Gott dir ganz viel verspricht. Gott sagt Abraham nicht, wo es hingeht, aber sagt ihm, was er tun wird. Er wird ihn zu einem großen Volk machen und er wird ihn segnen, heißt es hier. Segen, das heißt ganz viel. Segen heißt erstmal ganz äußerlich, dass er ihn versorgt. Segen heißt, dass er bei ihm ist. So wie wir auch den Zuspruch des Segens ja immer haben am Ende des Gottesdienstes. Und dass dann die erhobenen Hände zeigen, der Herr hält seine Hand über dich, beschützt dich, geht mit dir. Im Neuen Testament, da hat der Segen besonders eine geistliche Dimension. Epheser 1, 3 hören wir von dem geistlichen Segen durch Jesus Christus. Jesus, er ist sozusagen auch der neue Abraham, durch den Gott segnet, geistlich segnet. Und dann ein großes Volk machen. Da fragt man sich, was heißt das für uns? Werden wir uns auch vermehren? Nein, Gott verspricht uns hier nicht, dass wir als Deutsche ein großes Volk werden. Es geht hier ja um das Volk Israel. Aber wenn man es geistlich überträgt, und so lesen wir ja das Alte Testament von Jesus her, geistlich übertragen, können wir sagen, Gott verspricht seinen Leuten, ja, die Christen, seine Gemeinde, sie werden ein großes Volk werden. Ja, sagt einer, wo sehen wir das denn? In Deutschland geht es doch eher zurück mit dem christlichen Glauben. Ja, aber schauen wir weltweit. An wie vielen Stellen in der Welt gibt es so viele Aufbrüche? Das kann uns Mut machen. Es ist nicht umsonst. Und auch wenn es vielleicht nicht immer die großen Zahlen sind, Gott sagt ihnen, sagt dir zu, wenn du dich einsetzt für mich, wird das nicht umsonst sein. Werden Menschen zum Glauben kommen? Werden Menschen etwas erfahren von meiner Liebe? Und so kannst du dich fest darauf verlassen, mit Gott ist dein Leben nicht umsonst. Viele fragen heute, wofür eigentlich? Wofür lebe ich eigentlich? Was ist der Sinn meines Lebens? Und gerade wenn man äußerlich vielleicht alles hat, oder wenn man äußerlich alles hat und die Preise steigen, man merkt auf einmal, es wird unsicher, dann kommt die Frage, ja und wozu das Ganze? Ich lasse, dass Menschen oft lieber eine Arbeit annehmen, die sinnvoll ist, als eine, die viel Geld bringt. Offensichtlich spüren doch viele, das Äußere ist nicht alles. Die Frage ist, was bleibt von dem, was ich tue? Was bleibt am Ende meines Lebens, wenn ich zurückschaue, was in den Jahrzehnten gewesen ist? Und so fragt Gott uns, fragt sie, fragt dich, was bleibt von deinem Leben? Weißt du, wofür du lebst? Mancher sagt, ich lebe für meine Familie. Natürlich ist Familie etwas Sinnvolles und Gutes. Gott freut sich über Familien. Aber reicht das? Reicht es, für Kinder zu leben, die dann wieder Kinder haben, die für ihre Kinder leben? Gut, dann stirbt die Menschheit nicht aus. Aber ist es nicht viel mehr, nicht nur körperlich, biologisch, sondern geistlich Kinder zu haben? Mitzuhelfen, dass Menschen Jesus kennenlernen? Und dann eben nicht mehr sterben, äußerlich, aber geistlich leben, im ewigen Leben? Und das können übrigens auch Leute, die keine leiblichen Kinder haben. Nur durch Jesus gibt es ein Leben, das wirklich bleibt. Nur durch Jesus haben wir Vergebung unserer Schuld. Nur durch Jesus haben wir ein Leben, das letztlich sinnvoll ist. Gott lädt uns ein, Jesus lädt uns ein, zu sagen, ja, ich folge dir nach. Und dann weißt du, wofür du da bist. Dein Leben wird nie langweilig sein. Und so möchte ich Ihnen und euch Mut machen. Lasst euch ein auf dieses Leben mit Gott. Nicht nur auf ein bürgerliches Leben mit ein bisschen frommem Anstrich, sondern lasst euch herausfordern. Das ist Glaube. Nicht nur in die Kirche gehen, gelegentlich beten, was spenden, der Bibel lesen, ein bisschen nett sein. Nein, Christsein ist ein Abenteuer. Christsein ist etwas Riskantes. Christsein ist etwas, was den ganzen Menschen fordert. Nicht nur ein Abarbeiten von irgendwelchen frommen Pflichtübungen. Man könnte das vergleichen mit einem Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Beamten. Zumindest mit einem Beamten, wie man ihn sich so vorstellt. Alle Beamten mögen mir verzeihen. Als Pfarrer ist man ja selber Beamter. Insofern rede ich ja auch über mich selber. Also ein Beamter, wie man ihn sich so vorstellt, der erledigt brav seine Arbeit und schon eine Stunde vor Dienstschluss guckt auf die Uhr und sagt, naja, was schaffe ich denn jetzt noch? Schön, nur noch eine Stunde. Und wenn er ein paar Minuten früher nach Hause gehen kann, ist er auch froh. Nur nicht zu viel machen. Könnte ja einen Stress ausatmen. Ein Unternehmer ist ganz anders. Ein Unternehmer setzt sich ganz ein, hängt auch mal eine Stunde dran, wenn es sein muss, probiert etwas Neues aus, riskiert etwas. Ja, scheitert auch manchmal, aber riskiert dann eben wieder was Neues. Und so können wir fragen, ist mein Leben als Christ eher wie ein Leben eines Beamten oder wie eines Unternehmers? Eher Pflichterfüllung oder Aufbruch? Abraham ist aufgebrochen, weil Gott es wollte. Er ist uns damit ein Vorbild im Glauben. Gottes Wort fragt uns heute Morgen, ist er auch dein Vorbild? Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du uns herausforderst, nicht um uns zu schaden, sondern um uns gute Erfahrungen zu schenken mit dir, um uns zu segnen, um uns zu gebrauchen. Hilf uns, dass wir uns wirklich ganz auf dich einlassen und zeig uns, was das ganz konkret für uns bedeutet. Amen.